Hey, heute gehen wir in den ersten Petrusbrief. Ich habe einen Text da für euch mitgebracht, der mich selbst einfach hat staunen lassen. Er ist einfach aus dem Kirchenjahr, aus den Vorschlägen, die es da gibt. Ich habe den gelesen und dachte, ja, das passt so gut. Denn wir haben Ostern gefeiert, wir haben die Auferstehung gefeiert und jetzt geht es natürlich darum, wie leben wir denn als Auferstandene? Welche Verheißungen beinhaltet das? Wie sieht das ganz praktisch aus? Es ist 1. Petrus 3, Verse 1 bis 9 und der Text ist sehr reichhaltig an gewaltigen Aussagen und Verheißungen. Ja, man muss ihn eigentlich meditieren, man muss ihn sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wie diese, kennt ihr die Lindt-Schokolade mit 100% Kakaoanteil? Ja, die darf man nicht einfach essen. Ja. Die ist so geschmacksintensiv, die muss man degustieren. Das Wort ist schwer zu übersetzen auf Farsi, wahrscheinlich ein Deutscher versteht es auch nicht. Degustieren, ja, das gibt es hinten auf der Schokolade, eine Degustationsanleitung, wo beschrieben wird, dass du so ein kleines Stückchen nur nimmst und dann quasi auf der Zunge zergehen lässt. Die darf man nicht einfach essen, die muss man degustieren. So ähnlich ist so ein Text hier, wie wir damit umgehen. Ich lese den Text erstmal komplett vor und dann gehen wir einfach Vers für Vers da durch und lassen es uns schmecken. 1. Petrus 3, 1 bis 9. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren und uns durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Und weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon vorbereitet ist und dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Deshalb jubelt ihr voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Doch dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Und wenn Jesus Christus sich offenbart, wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht, und jubelt in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. So werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure endgültige Rettung. Amen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, in seiner großen Barmherzigkeit hat er uns wiedergeboren. Hier wird das Motiv für das alles verraten. Ja? Gott ist barmherzig, er liebt dich, er liebt uns, er liebt seine Menschen, seine Schöpfung. Johannes 3, Vers 16, den kennen ja die meisten auswendig. Ja. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dasselbe, die Liebe, die Barmherzigkeit ist das Motiv für alles, auch für die Auferstehung von Jesus. Denn es geht darum, dass wir auch sagen dürfen, ich bin mit ihm auferstanden. Demnächst, 8. Mai, werden wir wieder Taufe feiern. Ja? Genau darum geht es, mit Jesus gestorben, mit Jesus begraben, mit Jesus auferstanden. Dahinter steckt die Barmherzigkeit Gottes. Er möchte uns dieses neue Auferstehungsleben schenken. Und durch die Auferstehung von Jesus Christus aus den Toten eine lebendige Hoffnung geschenkt. Eine lebende Hoffnung, könnte man auch sagen. Und das ist etwas anderes als eine vage Hoffnung. Es gibt ja auch die vage Hoffnung. Ja? Die vage Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwann dieses Jahr noch in den Urlaub fahren kann. Das wäre eine vage Hoffnung. Aber eine konkrete, eine lebendige Hoffnung wäre, wenn du den Urlaub schon gebucht hast, Du hast das Auto schon voll getankt, du hast den Koffer schon gepackt, das Reiseziel ist klar, das Hotel ist gebucht, alles ist fertig. Du bist aber noch nicht da, ja? Du bist noch nicht im Urlaub, aber du hast jetzt schon die Vorfreude. Du malst es dir schon aus, du hast schon Fotos geguckt von der Gegend und du malst dir schon aus, wie du da wanderst oder am Strand liegst oder Ski fährst oder was auch immer. Und das ist dann schon jetzt eine lebendige Hoffnung. Das ist keine vage Hoffnung, das ist eine lebendige Hoffnung. Es geht jetzt schon los, es ist jetzt schon in dir aktiv. Du kannst in Gedanken schon im Urlaub sein, obwohl du noch gar nicht da bist. So ein bisschen ist das hier gemeint mit dieser lebenden Hoffnung. Sie aktiviert uns jetzt und hier. Und in dieser Welt gibt es viele vage Hoffnungen. Ja, man hofft, dass wieder Frieden einkehrt, man hofft, dass man irgendwie diesen Klimawandel abfedern kann mit all den Maßnahmen. Es gibt viele so vage Hoffnungen, aber hier geht es um eine echte, lebendige Hoffnung. Also die Hoffnung auf deine Auferstehung ist keine vage, sondern ist eine lebendige. Ja, eine, die dich jetzt auch packen und verändern kann. Und im Hinblick auf den Tod, ja, ersetzt Gott diese lähmende Hoffnungslosigkeit dieser Welt. Weil das ist ja auch so vage. Ja, gibt es ein Leben nach dem Tod? Was wird da kommen? Ja, Menschen malen sich alles Mögliche aus. Letzten Endes weiß es keiner so richtig. Vielleicht ist da noch alles vorbei. Ja, aber dass Jesus von den Toten auferstanden ist, man mit ihm anfassen konnte, dass mehr als 500 Leute das bezeugen können, die Paulus nur einmal erwähnt, dass die Jünger seinen Tod, sein Begräbnis, alles gesehen haben und dann den Auferstandenen gesehen haben, das ist eben eine konkrete Hoffnung. Und das ist das, was hier im Fokus ist. Paulus sagt, Grab, wo ist dein Sieg? Und das Grab ist tatsächlich nicht die letzte Ruhestätte, wie man sie immer so nennt. Ja. Finde ich ein schreckliches Wort, ne? Weil das so endgültig ist. Die letzte Ruhestätte. Es ist eben nicht die letzte Ruhestätte. Okay, vielleicht für diesen Körper, für den in der jetzigen Form. Aber der Friedhof ist nicht die Endstation. Ja, wir steigen nur quasi um. Ja, also wenn du in der U-Bahn-Linie da irgendwie ans Ende fährst, dann ist es zur Endstation, aber dann kannst du ja immer noch in den Bus umsteigen. So, viele kennen das ja. So muss man das sehen. Vers 4. Ein makelloses Erbe, oh, das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und nie seinen Wert verliert. Ein makelloses Erbe, ein perfektes Erbe, ein fehlerloses Erbe, ein Erbe ohne Haken. Ja. Und es ist so schwer, sich das vorzustellen für uns, weil in dieser Welt hat immer alles einen Haken. Ja. Alles ist immer so ein bisschen unperfekt. Dann bist du endlich in deinem schönen Urlaub und die ganze Zeit dröhnt diese Klimaanlage im Hotel. Ne? Und, oder du hast dann endlich dein neues Handy, aber irgendwas funktioniert nicht und musst alles neu einrichten. Dann hast du endlich deinen Traummann oder Traumfrau gefunden und es ist wunderbar, aber der Alltag ist dann auch immer nicht so ganz einfach, merkst du dann. Alles hat irgendwie immer so einen Haken. Dann findest du eine christliche Gemeinde und du stellst fest, so cool das ist, mit den Geschwistern Gemeinschaft zu haben. Der Himmel ist es auch noch nicht. Letzten Endes muss man bei sich selber ja sagen, ja, so toll es ist, dass ich ein neuer Mensch bin und mit Jesus auferstanden bin, aber da ist noch viel Makel, ja, also Fehler, Dinge, die verbessert und optimiert werden können. Das ist unsere Realität, in der wir leben. Sich ein makelloses Erbe vorzustellen, ist also sehr schwierig für uns, ja. Aber es heißt ja, es wird nie vergehen, das ist ja schon mal schön, und es wird auch nie seinen Wert verlieren, ne, wie vieles andere. Deshalb ist Gold immer so ein interessanter Vergleich in der Bibel mit himmlischen Dingen, weil Gold auch immer eigentlich seinen Zustand nicht verändert. Ja, deshalb machen wir auch einen Trauring aus Gold und so, damit er in 30 Jahren noch genauso aussieht. Deshalb ist Gold, das ist so eines der wenigen Dinge, die nicht unbedingt von Wert verlieren, also zumindest nicht so mega viel, und die so bleiben, wie sie sind. So ungefähr müssen wir das vorstellen. Der mächtige Gott ist mit uns und bewahrt uns für die endgültige Rettung durch seine Macht. Vers 5 sind wir jetzt.
weil ihr an den Glauben Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon vorbereitet ist, um dann in der letzten Zeit zu offenbar zu werden. Hier geht es nicht um die Rettung, dass wenn du dich klar zu Jesus bekennst, dass du zu ihm gehörst, sondern hier geht es um die Rettung, ja, die endgültige Rettung, dass du einen neuen Körper bekommst, dass du zu Gottes Reich gehörst, dass all dieser Krampf und Kampf hier vorbei ist. Der Heilige Geist will uns aber, denke ich, wirklich immer etwas auch von diesem Erbe offenbaren, was für unsere Fantasie schwer auszumalen ist. Es beinhaltet alles Mögliche und die Dinge, die wir jetzt schon im Heiligen Geist mit Jesus erleben, sind immer schon eine Anzahlung, eine Vorschattung auf unser gigantisches Erbe im Himmel. So, und Vers 6, deshalb jubelt ihr voller Freude. Deshalb jubelt ihr voller Freude. Die normale Reaktion auf solche Verheißungen. Ja. Und ich habe mich gefreut, dass ihr heute im Lobpreis, also ich fand es stark, danke an das tolle Team, dass wir ein bisschen in diesen Osterjubel eingestiegen sind. Ja. Jubel sollte bei uns eigentlich normaler sein. Dann kann man nicht die ganze Zeit jubeln, es geht dann irgendwann auf die Stimme. Aber es sollte immer wieder Raum finden, auch in der Gemeinde. Und ich finde es toll, dass man hier jubeln darf, ja, und nicht so einen Krampf hat, sondern diese positiven Gefühle, diese Freude auch rauslassen darf. Ich habe es noch nie gesehen, aber ich habe mal von gehört, dass es Christen gibt, die an Ostern auf den Friedhof gehen und dort dann Ostern feiern. Ja. Ich habe es nie gesehen, ich würde es gerne mal mitmachen. Ich habe gehört, dass orthodoxe Christen diese Tradition haben. Ich finde die faszinierend. Ja. An einem Ort, wo der so endgültig erscheint, ja, wo Traurigkeit und Trauer ist, dorthin zu gehen und zu sagen, wir feiern die Auferstehung. Ja. Also wäre vielleicht mal eine Idee für nächstes Jahr. Ihr jubelt voller Freude, obwohl ihr jetzt für eine Weile den unterschiedlichsten Prüfungen ausgesetzt seid und manches Schwere durchmacht. Wir sind im Petrusbrief und Petrus schrieb seine zwei Briefe an Gemeinden so im kleinasiatischen Raum, da so heutige Türkei, und dort war Verfolgung, ja, wie auch in den meisten Gemeinden der ersten Christen. Ja, sie wurden eingesperrt, zu Tode verurteilt, hatten jede Menge Nachteile wegen ihres Glaubens. Und das ist eben zusätzlich zu allen anderen Problemen, die man so als Mensch auch noch mit sich bringt. Ja. Unterschiedlichste Prüfungen und ihr macht manches Schwere durch. Die Bibel verschweigt ja nie auch die schwere Seite des Lebens. Ja. Es wird in vielen Geschichten thematisiert und eben nicht verdrängt. Und unser Glaube besteht auch nicht darin, jetzt durch das, was wir in Jesus haben, all unsere Probleme zu verdrängen. Ja. Auch wenn es ist mehr so dann nebeneinander, ja. Und Gott sei Dank ist es nebeneinander, dass wir nicht nur diese schweren Krisen und Probleme haben, sondern eben auch das Leben in Christus voller Freude und Jubel. Also man kann jetzt nicht sagen, dass das hier eine oberflächliche Sache ist. Petrus weiß ganz genau, was diese Leute durchmachen. Er selbst hat ja auch einiges erlebt an Krisen. Und er schreibt es trotzdem, obwohl, ja, trotzdem jubelt ihr voller Freude. Und Vers 7 gibt einen Hinweis darauf, wozu diese Krisen auch gut sein können. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als das vergängliche Gold, das ja auch durch Feuer geprüft wird. Ja, also Metalle werden ja gereinigt durch Feuer, durch Hitze, dass sie frei werden von Schlacken und Zusätzen. Und dieses Bild wird hier gebraucht. Man nennt das auch Läuterung. Ja, wir werden durch Krisen geläutert. Und tatsächlich gibt es in einer Krise ja immer so eine Art Scheideweg. Ja. Ich kann jetzt den Glauben verlieren oder ich kann ihn vertiefen. Und manch einer hat leider in der Krise auch den Glauben ein Stück weit verloren, weil er das nicht auf die Reihe bekommen hat. Wie kann Gott gut sein und allmächtig und dann sehe ich solches Leid oder erlebe es auch selber. Wie kann das sein? Und dafür, da gibt es auch keine Antwort. Aber wichtig ist, wenn wir so an so einem Punkt sind, dass wir uns irgendwie entscheiden, okay, ich gehe da mit Gott da durch. Und dann wird mein Glaube eben vertieft und nicht vernichtet. Denn, wie gesagt, Petrus schreibt an Menschen, die wissen, wie es ist, auch zu leiden. Die wissen, was es ist, Schweres durchzumachen. Und da kann ich nochmal auf meine Predigt an Karfreitag hinweisen, die ich auch gezeigt habe, dass in der Krise ein Effekt sein kann, dass ich einfach diese Liebe zur Welt und zu meinem eigenen Leben ein Stück weit loslassen kann und nur noch Jesus quasi habe, der mein ganzes Glück ist. So, und das ist eigentlich das Ziel des Ganzen, diesen Zustand auch zu erreichen. Ich habe nur noch Jesus, ja, und ich kann Dinge genießen, wenn sie gut laufen, aber wenn nicht, dann geht meine Welt auch nicht unter. Ja, und wird auch die Echtheit eures Glaubens sichtbar werden und euch Lob, Ehre und Herrlichkeit einbringen. Und das kann ja auch dann wirklich ein Trost sein, dieser Blick zu wissen, okay, egal was ich jetzt durchmache, in Zukunft, wenn ich irgendwie festhalte, wenn ich irgendwie da durchgehe, wird eine Welt voller Ehre und Herrlichkeit auf mich warten. Vers 8. Ihn liebt ihr ja, obwohl ihr ihn noch nie gesehen habt. Und an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn auch jetzt nicht seht. Das ist insofern interessant, weil das schreibt ja Petrus, der Jünger Jesu, der ihn gesehen hat, der mit ihm durch die Lande gezogen ist, der mit ihm als auferstandenen Fisch gegessen hat, ja, und all diese Dinge. Und er anerkennt das, was ja auch bei uns hier so ist, ja, ihr habt ihn nicht live gesehen, aber ihr glaubt trotzdem, ja, und ihr seht ihn auch jetzt nicht, ja, irgendwie durch die Tür spazieren oder so. Manchmal im Geist können wir so Dinge, Elemente von Jesus sehen, aber diesen lebenden Jesus haben wir nicht gesehen, ja. So, aber trotzdem glauben wir, und das ist ja auch ein Phänomen. Ja. Petrus, der hat ihn gesehen, ja. Aber die haben ihn nicht gesehen und glauben trotzdem. So, und obwohl ihr ihn nicht seht und nie gesehen habt, diesen Jesus, jubelt ihr in unsagbarer, von Herrlichkeit erfüllter Freude. Diese Gemeinde in der Verfolgung, in all ihren Problemen, waren eine jubelnde Gemeinde, haben einen Siegesjubel, ja, losgelassen. Und es hat mich so ein bisschen erinnert, ja, wenn wir im Moment diese schrecklichen Bilder sehen, mit diesen ganzen Kriegen und Kämpfen, dass es doch auch dieses Phänomen gibt, dass wenn dann Soldaten es geschafft haben, etwas zu verteidigen, und das ist vorbei, dann jubeln sie, ja. Obwohl sie vielleicht Kameraden verloren haben, obwohl alles kaputt ist, obwohl sie vielleicht selber verletzt sind. Aber sie jubeln, ja, weil da ein Sieg ist. Das ist schon verrückt. Aber so sind wir gestrickt als Menschen. Wir können uns selbst in den allerdollsten Krisen freuen und jubeln, wenn es einen Sieg gibt. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, welchen Sieg Jesus da errungen hat. Ein Sieg über den Tod, ein Sieg über die Sünde, ein Sieg über den Teufel. Und das ist immer ein Grund zu jubeln, selbst wenn wir irgendwie verletzt oder sonst was sind. Und so, das heißt so jubeln, so verklärt, so von Herrlichkeit erfüllter Freude, so werdet ihr das Ziel eures Glaubens erreichen, eure Rettung. Hiermit ist auch gemeint eure endgültige Rettung. Das heißt, das Bild, was hier gemalt wird, ist eine jubelnde Gemeinde, die trotz aller Probleme in mit von Herrlichkeit erfüllter Freude sich durch dieses kaputte Leben irgendwie hindurchjubelt. Also Petrus sagt ja auch nicht, ihr sollt so sein, er beschreibt, wie sie sind, ja, und anerkennt das, freut sich mit darüber. Da ist ein Riesenpotenzial. Ja. Da wird etwas beschrieben, was wir vielleicht teilweise kennen, aber was wir vielleicht noch nicht ganz ergriffen haben. Ja, ich hoffe, euch schmeckt der Text. Ihr sagt, bei so einem Text lohnt es sich, auch mal da einzutauchen und sich das wirklich mal vorzustellen und ein Gebet darum zu ringen. Herr, lass mich diese Hoffnung, die durch die Auferstehung kommt, irgendwie erfassen. Ja. Und ich fasse es deshalb nochmal zusammen, was dort eigentlich uns verheißen wird. Also dieses neue Auferstehungsleben führt zu einer lebendigen Hoffnung, inspiriert durch dieses makellose, ewige Erbe. Und das führt dann wiederum in diesem Leben schon zu Freude und Jubel. Und dadurch können wir auch die schweren Zeiten und die Anfechtungen besser überstehen und werden gleichzeitig geläutert und der Glaube bewährt sich. Und das wiederum ermöglicht es, noch stärker diese extreme, verklärte Freude zu erleben und dann schließlich die endgültige Rettung zu erreichen. Amen.